Zuerst ganz herzliche Grüße von euren Glaubensgeschwistern aus Zwickau Planitz. Sie grüßen euch ganz herzlich. Und ich lese uns jetzt einen Text aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und zugleich ist von Jesus die Rede, nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, er dort allein. Das Boot war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See entgegensahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Menschen aus dem Erzgebirge im Urlaub lieber an Seen und Meere fahren als in die Berge. Und wenn man dann an einem Meer ist, dann kann man einen Sturm erleben, und das ist mitunter sehr, sehr interessant. Wenn der Wind dann auf dem Meer Hügel schafft und auf den Sturmböen, auf den Wellen obendrauf weiße Kronen sind, sieht sehr interessant aus. Das muss ja nicht jeden Tag sein. Aber wenn man das einmal von einem sicheren Strand oder einer Seebrücke aus sieht, kann man den Sturm genießen. Da kann man sich gegen den Wind stemmen. Und das wird sehr oft und sehr häufig fotografiert. Aber das kann auch für andere eine ganz andere Situation sein, die zum Beispiel mit einem Surfbrett unterwegs sind oder einem Boot, die in einen Hafen fahren wollen oder in eine andere, auf eine andere Insel wollen, die angeln oder fischen. Für die ist so ein Sturm sehr gefährlich. Das wollen sie nicht. Das ist für sie sehr unangenehm. Wir haben in unserem Text eine Situation, wo von Wind die Rede ist, der sehr unangenehm ist. Man hat es leicht, darüber zu reden. Aber persönlich fällt es schwer, sich selbst auf einem Sturm im See Kimmeret zuzustellen. Wenn man sich das vorstellt, der See Kimmeret liegt in einer Gegend in Israel, die umgeben ist von Bergen, wo normalerweise wenig Sturm ist. Das liegt sehr idyllisch zwischen Hügeln und Anhöhen und Gebirgszügen. Und in der Regel liegt dieser See auch flach wie ein Bett. Nun kommt es ja nicht darauf an, was ich mir vorstellen kann, was mit diesem See ist. Denn Jesus hat mit diesem See eine Frage oder ein Beispiel für uns geschaffen. Und das trifft übrigens nicht nur in dem Bericht auf Jesus und Petrus zu, die über das Wasser gehen, sondern das hat auch ein Problem oder kann ein Problem für uns sein. Unser Bibelabschnitt ist vielmehr eine tiefschürfende Betrachtung über Grundlagen des Glaubens. Hier geht es um Verhaltensweisen von Menschen im Allgemeinen, wie Menschen in bestimmten Situationen umgehen. Und da wir auch Menschen sind, haben wir auch Situationen, wo wir ein Problem haben. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wie reagieren wir darauf? Und nun könnte man das weiter analysieren für Menschen, die ein persönliches Verhältnis zu Jesus haben. Wie sie reagieren mit Problemen. Das Verhalten der Jünger ist ein Spiegelbild solcher Menschen. Nennen wir sie mal ganz ruhig Nachfolger. Und trotzdem ist ihr Verhalten, auch die Reaktion von Petrus, von einer besonderen Betrachtung wert. Nämlich die Erfahrung, die Petrus macht. Das ist für ihn wichtig und für Nachfolger von Jesus auch und hat eine große Bedeutung. Auch wenn es von uns nicht verlangt wird, über einen See, über die Talsperre zu laufen, das wird von uns nicht erwartet. Aber das Verhalten von Petrus zeigt aber, was Glauben vermag, wozu Menschen imstande sind, wenn sie sich ganz total auf Jesus verlassen und wenn sie auf dem weitesten Sinn von Jesus, auf seinen Befehl hören und Jesus nicht verlassen. Es zeigt sich aber auch Verschiedenes, was passiert, wenn Glaube letztendlich alle Dinge, die mit Glauben zu tun haben, menschlichem Denken und menschlichem Verhalten nachgeordnet werden. Es scheint manchmal eine Gratwanderung zu sein, ob es Sinn macht, Dinge des täglichen Lebens, praktische Dinge des Alltags zu hinterfragen, ob Fragen des Glaubens damit berührt werden. Und wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir, dass vieles in unserem Leben gedankenlos getan wird. Man tut es jeden Tag. Alles tun und es ist im Grunde genommen eine Routine. Aber dabei geraten aber auch Fragen und Probleme nicht ins Vergessen, wo es notwendig ist, nach Gottes Willen zu fragen. Betrachten wir uns einmal das Erleben der Jünger in einer Krisensituation auf dem Wasser etwas genauer. Denn dabei werden Parallelen zu uns deutlich, ohne dass man von uns verlangt, wie gesagt, über eine Talsperre oder über einen Fluss zu laufen. Wie könnte es überhaupt dazu kommen, von Jesus getrennt zu werden? Was hat dazu geführt? War die Situation vorher oder war sie zu umgehen? Was sagt sie uns? Im Kapitel vorher lesen wir von einem Wunder, was Jesus wohl getan hat, was aber rationell auch nicht erklärbar ist. Da ist davon die Rede, dass Jesus 5000 Männer und die dazugehörigen Frauen und Kinder gespeist hat. Und zwar mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie geht das? Axel Hambreus lässt seinem Pfarrer das Dotterbohr es so erklären. Das Wunder bestand darin, dass Jesus die Herzen der Menschen veränderte, nämlich von Egoisten zu solidarischen Helfern, die anderen dann denen das mitgeteilt haben, was sie auch mitgenommen haben. Aber Johannes berichtet in seinem Evangelium von den Folgen des Wunders etwas anderes. Darin sieht man, dass Axel Hambreus mit seiner Deutung zu kurz greift. Und warum? Die Menschen damals, alle die, die es miterlebt hatten, waren begeistert nach dem, was sie alle zu essen hatten. Und sie wollten daraufhin Jesus zum König machen. Das strebt wohl nicht an, wenn man an dem Wunder mitgeholfen hat, wenn man dazu beigetragen hat. Die Jünger konnten sich dieser Euphorie offensichtlich nicht entziehen, denn der Gedanke war ihnen offensichtlich gefallen, Jesus als der König. Und sie sind ja seine Mitarbeiter, Helfer. Und sie könnten damit vielleicht seine Minister werden. Nur, das war nicht der Weg von Jesus, der zur Erlösung der Menschen am Kreuz führen sollte. Und nicht auf dem Thron von Jerusalem. Das sind zwei völlig getrennte Dinge. Jesus wollte viel mehr als König in Israel werden. Und entsprechend hat Jesus reagiert. Er hat sie nicht einfach weggeschickt, sondern er hat sie regelrecht weggejagt, vertrieben. Und er will nun allein sein zu seinem Gebet, zu seinem Vater, zum Austausch mit seinem Vater. Und die Jünger scheucht er deshalb in ein Boot und heißt sie wegsegeln oder vielleicht auch wegrudern. Sie sollen ans andere Ufer, wo er dann auch hin will. Dass Jesus so ablockt, sie nicht am Gebet teilnehmen lässt, einfach wegschickt, das stößt sie wohl vor ihren Kopf. Sie kommen sich selbst im Stich gelassen vor. Aber kommen wir uns nicht auch manchmal selbst verlassen vor? Wir haben auch nur das Größte, das Beste für ihn, für Jesus gewollt. Und Jesus, so empfinden wir es manchmal, schweigt. Er sagt nicht Danke. Fragen wir uns dann auch, ob wir den Weissagungen Jesus gefolgt sind? Oder haben wir sie vielleicht falsch verstanden? Haben wir sie überhaupt gehört? Haben wir sie vielleicht nach unserem Verständnis interpretiert? Wir haben das Problem mit den Jüngern gemeinsam. Es gibt dem zumindest zeitweilig unsichtbaren Herrn zu vertrauen. Das ist bereits ein grundlegendes Glaubensproblem. Vertrauen ohne Rückversicherung, ohne Erfahrungen mit dem Ungewissen. Und das beginnt nicht erst mit dem Rudern gegen stürmische See, aber als in bedrohlicher Lage, vielleicht auch in Lebensgefahr. Nein, das beginnt bereits in kleinen Dingen. Und wie bei allen Jüngern kann man sich auch bei uns immer auf äußere Not dazu entwickeln. Von Jesus getrennt sein ist immer große innere Not. Zu ihm gehören und keine Antwort hören, zu ihm rufen und keine Antwort hören, ihn um Führung bitten und keine klaren Wege zu erkennen. Sehr oft bekommt man dann zur inneren auch noch eine äußere Not. Die sieht bei jedem anders aus. Und diese Not kann viele Gesichter haben. Und die Gefahr und die Not wächst, Das trifft alle Gläubigen, alle Christen und nicht nur, wie wir es gelesen haben, die Jünger. Wir fragen genauso so oft wie die Jünger, ja warum? Das Verhalten von Jesus, seine Wege sind uns manchmal unverständlich. Das ändert nichts an den Feststellungen und Gewissheit, Gott kann vor allem Unheil schützen. Jesus hat uns in jeder Not, kann uns in jeder Not oder wird uns in jeder Not zur Seite stehen, kann uns führen, kann uns bewahren. Nur, wir können niemals einen Anspruch darauf ableiten. Gott bzw. Jesus stehen ja in keinem Bringepflicht, die sich an unserem Glauben, unserem Vertrauen herleitet. Das können wir nicht einfordern, sondern nur akzeptieren, dass Jesus hilft. In solchen Situationen soll und kann sich der Glaube bewähren. Da kann er auch wechseln. Es ist immer auch ein Problem für uns, so wie es bei den Jüngern war. Die Not, die Verzweiflung nimmt ihren Lauf. Nach Stunden der Unsicherheit, des Kampfes mit den Wellen, nach Stunden des Zweifelns, kommt Jesus zu ihnen aufs Wasser. Anstatt sich zu freuen, erleuchtet zu sein, geraten sie in Schrecken. Sie glauben, sie sehen ein Gespenst. Und damals, zur Zeit Jesu, hatte man ein anderes Verhältnis zu Gespenstern, als wir es heute sehen. Für damalige Menschen waren Gespenster reale Wesen, von denen in Sagen berichtet wird, und die nachts kommen und Schiffe verschlingen. Von daher kann man die Angst der Jünger verstehen. Und trotzdem, sie haben stundenlang gebetet, gehofft. Und irgendwie auch an Rettung geglaubt. Aber als die Rettung kommt, wird die Rettung falsch erkannt. Kommt uns das nicht bekannt vor? Weil wir eine konkrete Vorstellung haben, um Hilfe zu haben, von der Lösung unseres Problems, nehmen wir dann die Rettung überhaupt wahr, wenn sie anders ist, als wir sie erwarten? Genau das schildert der Anfang des Johannesevangeliums. Die Menschen erkannten die Rettung, ihren Retter, ihren Heiland nicht. Sie nahmen ihn nicht auf, sie nahmen ihn nicht an. Wenn dann das Vertrauen fehlt, greift man möglicherweise zur Selbsthilfe. Das können wir ja auch, wenn wir unsere Probleme selber lösen wollen. Verlass dich auch auf niemand, sondern berufe dich auf deine Stärke, Fähigkeit, dein Wissen und dein Können. Das wird uns doch in unserem Leben oft von anderen Menschen zugesagt. Eigenartigerweise berichtet weder Markus noch Johannes etwas über Petrus und seine Situation. Matthäus ist es aber sehr wichtig. Das Verhalten von Petrus hat eine tiefe Aussagekraft. Er steht exemplarisch für alle Nachfolger. Sein Wandel auf dem See, auf den stürmischen Wellen des Kremeret ist auch ein Glaubenswandel, ist ein Versuch eines Wandels im oder zu Gott zu vertrauen. Einen festen Punkt sehen und auf Befehl losgehen. Nicht nach links oder rechts schauen, nicht nach unten oder oben, sondern auf den Punkt, der Jesus heißt. Und Glauben heißt auch, Christus in Not und Bedrängnis erleben. Er ist ja da. Er ruft. Er verheißt. Natürlich steht am Anfang eine große Angst, Unwissenheit, Zweifel, große Zweifel. Jesus beendet diese Angst der Jünger mit den Worten: Ich bin es. Drei Worte, die alle Angst, allen Zweifel beseitigen können, wenn man dem glaubt. In diesem Fall heißt Glauben, auf dem Wasser zu Jesus hingehen. Und das bedeutet Gehorsam, wenn man von ihm gerufen wird. Auf uns übertragen heißt das, wenn bei einer Evangelisation oder bei Impulsgottesdiensten oder bei Pro-Christ-Veranstaltungen zur Bekehrung gerufen wird, dann gilt es, dem Ruf zu folgen. Auch dann, wenn man die Sache mit diesem Jesus und seinem Tod für alle Menschen am Kreuz rationell noch nicht auf die Reihe bekommt. Natürlich ist Glauben immer erst ein Wagnis. Es ist ein Vertrauen auf etwas, was man nicht sieht, oft nur hört, sagen, was andere sagen. Einen ist es aber gar nicht sicher. Ein Sprung ins Ungewisse, ins Dunkel. Ja, und warum? Wir wissen nicht im Einzelnen, was uns erwartet und wie es weitergeht. Wir wissen nur eines: Wir gehen zu Jesus. Er fängt uns auf. Er trägt uns, weil er uns liebt. Glauben ist ein auf dem Weg machen zu Jesus. Er hat schließlich gesagt: Kommt, komm her zu mir, zu Petrus. Es gibt aber viele Stellen in der Bibel, die sich mit Jesus beschäftigen, aber keine einzige spricht davon, dass Jesus nichts hält, was er sagt, was er verspricht, dass er unser Vertrauen enttäuscht. Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen: Das Risiko, das ist mir zu groß. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Da weiß ich, woran ich bin. Das mag auch lange gut gehen. Aber spätestens dann, wenn einmal gefragt wird: Hast du das, was in deinem Leben nicht gelaufen ist, hast du das auch in die richtige Reihe gebracht, sodass du deinen Willen vorher gelebt hast und vorher gehandelt hast oder gedacht hast? Von meinem Sohn am Kreuz auf Golgatha damals hat Gott gedacht: Verlasst euch auf mich, verlasst euch auf Jesus. Hat das Angebot angenommen? Petrus hört Jesus rufen: Komm. Nach Lage der Dinge ist das eigentlich irrational. Er soll etwas tun, was menschlichem Verstand total widerstrebt. Aber Petrus hört und geht. Und das Wagnis gelingt. Unvorstellbar. Er geht auf dem Wasser. Petrus hat zeitweilig riskiert. Er hat geglaubt und dann ist er gelaufen. Auf die Reihenfolge kommt es an. Das wird später noch einmal wichtig sein. Weil Glauben heißt hier loslassen, heißt Sicherheit aufgeben. Nicht, weil wir nicht den Nervenkitzel sinken. Weil bei Bewegung, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, wenn junge Leute von Talsperren oder von hohen Türmen runterspringen und nur an einem Gummiseil hängen und in der Hoffnung, dass dieses Gummiseil hält. Nein, loslassen, weil Jesus, weil Gott es von mir will. Da kann ich mich darauf verlassen, was Jesus von mir fordert. Jesus kann ihm aber nur retten, wenn Petrus seine vermeintliche Sicherheit hier, das schwer umkämpfte Schiff, loslässt. Für Petrus war das Schiff ja auch eine gewisse Sicherheit. Und das gehört zur Überwindung dazu. Das trifft im übertragenen Sinn auch auf uns zu. Und Petrus läuft so lange, bis er wie aus einem Traum erwacht wird und sich in seiner Situation bewusst wird. In dem Moment, wo er seinen Blick abwendet von Jesus und aufs Wasser nach unten sieht, ist es vorbei. Er sinkt. Genau in dem Moment, wo menschliches Wissen und Begriffe dem Glauben gegenüber die Oberhand gewinnen. Der Blick aber geht weg von Jesus. Der Kontakt zu Jesus bricht ab und das Unheil ist dadurch da. Das Einzige, was er tun kann und was logisch ist, er schreit um Hilfe. Und er tut das Richtige. Er ruft: Herr, rette mich. Er hätte ja auch rufen können: Hilfe, Bootskameraden, zieht mich ins rettende Boot zurück. Aber nein, er ruft: Herr, rette mich. Herr, bringe mir deine Hilfe. Und Jesus bringt diese Hilfe. Und das tut er nicht nur für Petrus, der ihm angerufen hat, auch denen im Boot. Und es zeigt sich, dass Jesus eben alles untertan ist, auch Wellen, Wind, alle Naturgewalten. Wenn Jesus aber alles beherrscht, wenn alles ihm untertan ist, dann gibt es keinen Zweifel, dass er aus allem retten kann. Auch aus unseren Nöten und Problemen. Nur, er erwartet, dass wir rufen. Er erwartet, dass wir es ihm nicht nur zutrauen, sondern vertrauen. Glauben ist dann auch ein Zeichen für Dank, ist eine Antwort auf Hilfe. Glauben ist dann auch eine Anbetung, etwas, was vielfach zu kurz kommt, wo man sehr schnell wieder zur Tagesordnung zurückkehrt. Wenn man solche Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, dann soll Glaube auch ein Bekenntnis von uns werden. Wenn Jesus damals Wunder getan hat, dann wurde das weitergesagt. Es wurde landesweit verbreitet. Das gehört zum Glauben dazu. Wer hat mit dem Herrn geglaubt und wer dem Herrn glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Ja, was ist nun das Fazit des Geschehens, was wir gehört haben, was wir gelesen haben? Was sehen wir darin in unserem Alltag? Wenn wir das Ganze nur als einen Sensationsbericht lesen oder bekennen, dann greift die Aussage des Textes ganz gewiss zu kurz. Sensationsberichte werden immer wieder von anderen Sensationen überlagert und geraten in Vergessenheit. Unser Text hat ja auch für uns eine Aussage und nicht nur für die Jünger und die Menschen damals. Und ich denke, Übernatürliches muss sich der Aussage des Textes, seinem ganzen Inhalt, seiner Botschaft unterordnen. Nicht nur an der Oberfläche glänzen, sondern seinen eigentlichen Wert aus der Tiefe des Wortes holen. Wir sollen Lehren ziehen, was Vertrauen anbelangt. Lehren daraus ziehen, was wirklicher Glaube alles vermag. Der Ausgangspunkt, das lesen wir in der Bibel: Ihr könntet Berge versetzen, wenn ihr wirklichen, echten Glauben hättet. Das hören wir wohl. Aber handeln wir danach? Haben wir einen echten, tiefen, von Gott vorgesehenen Glauben? Noch etwas sollten wir aus unserem Text mitnehmen. Bei Versagen und Ängsten brauchen wir uns nicht verstecken. Selbst die Jünger hatten Angst. Selbst ein Petrus bekommt Panik, als er seinen Blick von Jesus wendet. Was aber für Petrus damals galt, gilt auch für uns heute. Er ruft damals: Herr, hilf! Und Jesus hat geholfen. Auch wenn wir versagen, zu versinken, wenn es uns droht, dann werden wir mit diesen zwei Worten gerettet. Herr, hilf! Amen.